ja, wie sehen die Leute einfach aus? Und sie fangen, also viele sehen einfach anders aus. Ich kann das kaum so knapp zusammenfassen, aber das Hautbild hat sich auch verändert. Oder sie altern schneller.
Das müsste sich ja dann auch auswirken auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Schlaganfälle, auf Herzinfarkt und so weiter.
Es ist ja bekannt, dass das Spike-Protein zu Entzündungen in den Gefäßen führt und auch zu Mikrotrauma führt. Durch die Covid-Infektion, aber natürlich auch die Impfung, die mRNA, ist ja der Bauplan sozusagen, dass die körpereigenen Zellen Spikes produzieren sollen. Dann muss man so einem Bauplan auch sagen, in welchen Zellen es produziert werden soll und wann er damit wieder aufhören soll.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf liebe Ursula aus Berlin. Du bist Ärztin, schon seit wahrscheinlich vielen Jahrzehnten, oder?
Ja, sieht man mir das Alter an?
Nein, einfach die Erfahrung aus unserem Vorgespräch.
Ja. Ja, ich arbeite ganzheitlich und ich habe im Studium, glaube ich, war ich schon so ein bisschen rebellisch, weil ich irgendwie gedacht habe, jetzt habe ich gelernt, wie der Körper funktioniert, wieso muss ich jetzt lernen, wie er nicht funktioniert und mit welchen Medikamenten ich das hinkriegen sollte. Und so war der Beginn. Ich bin dann auch sehr jung Mutter geworden im Studium und dann haben meine Kinder mir auch noch einen anderen Weg gezeigt, einfach. Es war dann doch ein bisschen anders als im Lehrbuch und glücklicherweise hat sich so der Weg in die ganzheitliche Medizin eben entwickelt und dann kam eins zum anderen dazu und ja, jetzt ist es so, dass ich die Antennen leider ein bisschen breit aufgestellt habe, wie wir vorhin schon sagten, weil ich irgendwo immer nicht aufhören kann, mich mit anderen Themen wieder zu beschäftigen und ich finde, ich finde den menschlichen Körper einfach so faszinierend und er kann so viel. Und ja, auch schulmedizinische Medikamente haben ihre Berechtigung für bestimmte Situationen. Aber wenn ich eine andere Möglichkeit habe, dann versuche ich das natürlich immer auf eine ganzheitliche Ebene, funktionell medizinisch.
Ja. Was ich hier gerade sehr interessant finde, ist, dass wir, ich hatte letztens auch ein Interview mit der Susanne, die meinte, dass sie ist mit sehr, sehr vielen Menschen im Kontakt, also sie lebt in Hessen und dass halt viele Dinge nicht, ich kenne mich selber nicht mehr so aus, weil ich nicht mehr in Deutschland lebe, aber dass viele Dinge nicht mehr so funktionieren wie früher, also dass man zum Beispiel sehr lange auf Termine warten muss oder dass oftmals eben Personal in verschiedensten Bereichen ausfällt und anscheinend, und ich kriege auch von anderen mit, dass es anscheinend auch sehr viele Krankheitsfälle gibt oder viel mehr als noch vor einigen Jahren. Ist es auch deine Beobachtung?
Ja, absolut. Und die Leute einfach auch so chronisch, unterschwellig schlechter dran sind und dass ihnen das aber häufig auch gar nicht so bewusst ist, sondern weil sie das dann irgendwie so aufs Älterwerden schieben, ne? Aber seit wir einfach Covid-Infektionen hatten und seit der Pandemie überhaupt, die war ja nun auch ein großer Eingriff für die Menschen. Die Impfungen haben mit den Menschen auch viel gemacht, mit einigen mehr und anderen weniger. Und die Immunsysteme sind einfach anders als vorher. Also wir haben völlig andere immunologische Ausgangslage. Das, was vorher funktionierte, funktioniert so nicht mehr. Dinge, die wir, sagen wir mal, standardmäßig, wo wir wussten, das funktioniert. Also sprich jetzt zum Beispiel Echinacea, Kurkuma und Artemisia und alle diese natürlichen Substanzen, die immer eingesetzt wurden, darauf reagieren die Menschen jetzt auch zum Teil anders. Und sie finden sich so ab mit einem schlechteren Gesundheitszustand, weil ja alle irgendwie immer husten und öfter krank sind und auch andere Kollegen, ärztliche Kollegen, die sagen, Mensch, ich habe so viele Ausfälle an Personal in der Praxis oder an Unternehmen, die sagen, der Krankenstand ist so hoch wie nie und das ist schon sehr auffällig.
Ah, okay, und das heißt, du hast jetzt auch mehr Patienten oder Patienten mit anderen Symptomen?
Absolut. Also wirklich auch jüngere Leute, die Symptome haben. Na, wie gesagt, die 2020 ging die Pandemie los. Wir haben diese ersten Covid-Infektionen gehabt. Und das ist alles halt schon jetzt 5 Jahre her. Und insofern sind die Leute auch alle 5 Jahre älter geworden und haben halt immer eine Begründung dafür, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Vielleicht auch vor 3 Jahren. Deswegen bin ich in meiner Anamnese, die finde ich dann für mich so wichtig, dass ich ganz genau nachfrage, wann war was? Und dann versuche, diese Zusammenhänge herzustellen und auch mal ich bin absoluter Fan von einer vernünftigen körperlichen Untersuchung, Menschen wirklich genau anzugucken. Man kann so viel ablesen. Und dann sehe ich eben schon, wie ist die Haut beschaffen? Wie ist die Durchblutung, die Mikrodurchblutung? Wie ist die trocken? Wie sehen die Leute einfach aus? Und sie fangen, also viele sehen einfach anders aus. Ich kann das kaum so knapp zusammenfassen, aber das Hautbild hat sich auch verändert. Oder sie altern schneller. Oder, also man hat das Gefühl, wirklich das, was vorher einfach so wunderbar irgendwo, du wusstest genau, du hast bestimmte Defizite, die musst du ausgleichen, du machst die Darmsanierung und das funktionierte und so weiter. Und das hat sich verändert. Und ich habe gerade letzte Woche einen Patienten gehabt, ich habe oft auch so Biohacker-Patienten, also die wirklich in allen Bereichen alles optimieren. Mhm. Wir haben vor seinen Befunden gesessen und er hat auch wirklich gemacht, was ich gesagt habe. Also definitiv, ich arbeite das sehr genau aus für die Leute, die halten sich auch da dran. Und der hat auch diesen Anspruch und er sagte, ich weiß nicht, wo ich noch was optimieren kann. Weder am Schlaf, noch an den Lebensumständen, noch an der Ernährung, noch an dem, dass ich auch versuche, wirklich auch Supplements gezielt einzunehmen und alles zu tun, sportliche Bewegung. Wieso sind die Werte schlechter? Und dann habe ich gefragt, ja, gab es einen Effekt? Ja, nee, also ja, vor 4 Wochen, aber das war nicht doll. Das ist genau das Ding. Da bin ich drauf gekommen, irgendwann, als ich selber jetzt haben wir Oktober, ich hatte Anfang April, hatte ich einen Infekt. Ja, der war mit Husten, der war mit Schnupfen. Ich habe gemerkt, ich habe was. Ich bin auch tatsächlich zu Hause geblieben, weil ich in der Praxis halt nicht meinen Patienten da mit der Schnupfnase vorsitzen möchte. Dann kommen die rein und haben keine Wahl, wieder rauszugehen. Aber so nach 2, 3 Tagen war es wieder gut. Und zu der Zeit hat mich eine Freundin besucht und dann rief die mich 4 Wochen später an und sagte, ich habe 3 Wochen flach gelegen. Da habe ich gesagt, wie kann das denn sein? Hast du noch was anderes? Nein, nein, ich bin doch von dir weggefahren mit den Schnupfen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht hast du schon wieder Covid gehabt. Und dann habe ich bei mir selber angefangen, Blut abzunehmen. Und seitdem, also seit April, habe ich jetzt monatlich Blut abgenommen und schaue mir halt immer an, wie sieht denn eigentlich, also sind meine Gerinnungswerte? Ist mein Antikörperstatus? Antikörper auf Spikes? Dann habe ich noch angefangen zu messen, wie sind die Antikörper auf das Viruskapsid, also wirklich auf den direkten Kontakt des Virus. Und habe dann immer mir gemerkt und notiert, so wann hatte ich nur einen leichten Infekt? Wann war ich auf einem Kongress? Wie habe ich mich danach gefühlt? Und dann habe ich nur so einen Tag meine Schnupfnase, ja, und dann sehe ich, Antikörperstatus verändert sich schon wieder. Ja, wir kommen einfach nicht drum herum, uns das als egal welche Fachrichtung mit einzubeziehen. Weil ich immer auch an diesem Patienten gesehen habe, seine Werte waren deutlich schlechter. Das hat ihn richtig mitgenommen, obwohl das nur ein einfacher Infekt war, dem er keine Bedeutung beigemessen hat. Und das ist das, was ich täglich sehe. Die Leute haben.
Das heißt, nochmal zum Verständnis. Also du gehst davon aus, dass die Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustandes, also nicht nur mit Spritzen zu tun hat, sondern auch mit dieser Covid-Infektion?
Absolut.
Okay.
Immer wiederkehrenden Covid-Infektionen, die als solche teilweise nicht erkannt werden. Aber weil auch die, wenn ich dann wirklich genau nachfrage, meine Patienten sind ich habe nicht das normale Patientenklientel. Ich habe keine Kassenpraxis, sondern ich arbeite privatärztlich, weil ich so arbeite, wie ich arbeite. Ja. Und meine Patienten sind halt auch die, die einen hohen Anspruch an Gesundheit haben und auch viel dafür tun. Und insofern schon die sind, die eigentlich sehr aufmerksam auch auf ihre Gesundheit achten. Mhm. Und dann auch wirklich sich melden, wenn sie einen Infekt haben und den nicht in den Griff kriegen und das nicht einfach tolerieren. Und insofern habe ich da natürlich eine gute Beobachtungsmöglichkeit und wir nehmen natürlich auch in der Praxis noch andere Parameter ab als vielleicht in den normalen Praxen, weil wenn man bestimmte Veränderungen sieht, einfach mal ein Differentialblutbild zu machen, also die weißen Blutkörperchen mal auszudifferenzieren, könnte natürlich jede Praxis machen. Ne? Das ist, wenn man das selbst bezahlen muss, sind das 4,50 €. Mhm. Da habe ich auch ein Webinar extra dazu gemacht, weil ich gesagt habe, ihr müsst euch mal ein ganz einfaches Blutbild angucken, könnt ihr ganz viel dran sehen. Und dann sehe ich, dass bei den Menschen, die die Untergruppe von den weißen Blutkörperchen, die das lernende Immunsystem ist, also die Lymphozyten, und die haben Killerzellen, Suppressorzellen, Helferzellen und so weiter, und die verändern sich. Früher war das so, dass ich das ab und zu mal getestet habe, wenn jemand sagte, ach Mensch, ich habe immer einen Herpes und ich kriege einen Lippenherpes und schon wieder, oder ich habe EBV wahrscheinlich und sonst wieder, dass ich gesagt habe, ich muss am Immunsystem ansetzen, das war nicht regulär. Jetzt ist es fast bei jedem Patienten, dass ich immunologisch mit hingucken muss. Und dann sehe ich auch an mir selbst, ich meine, ich habe natürlich sehr viele Kontakte, sehe ich immer diese Schwankungen. Und ich sehe immer wieder, dass auch diese bestimmten Immunzellen, dass das sich verändert hat und dass wir viel mehr dafür tun müssen.
Das heißt, es ist nicht so, dass das Immunsystem irgendwie gelernt hat, also mit diesen neuartigen Erregern umzugehen oder die halt wirklich zuverlässig abwehren zu können?
Das ist alles noch nicht so ganz klar. Also es ist noch nicht klar, wie im Einzelnen also was vor allen Dingen man konkret untersuchen kann, um zu sagen, sind jetzt neutralisierende Antikörper. Es werden zum Beispiel es gibt ja Langzeitantikörper, das sind die Immunglobulin G, IgGs, und es gibt die IgAs, das sind die mittelfristigen. Die beiden nehme ich immer so ab. Und wenn ich dann sehe, dass die beiden, also dass auch die IgAs, die irgendwann auch nach 5-6 Wochen abfallen sollten, dass die dauerhaft hoch bleiben, dann habe ich so eine Situation nur bei ständig neuen Kontakten, dass das Immunsystem ständig wieder anspringen muss. Mhm. Würden diese Langzeitantikörper verhindern, dass wir ständig wieder Infektionen bekommen, also das wirklich sofort im Keim ersticken, ja, dann hätten wir nicht diese großen Schwankungen da drin. Und da ist die Forschung aber noch ganz am Anfang und ich weiß auch nicht, wie viel wirklich da geforscht wird, weil ich zum Beispiel kaum etwas gefunden habe über die Antikörper gegen das Viruskapsid. Da gibt es halt, wie lange bleiben die eigentlich positiv? Und so teste ich das eben auch bei meinen Patienten und versuche Daten zu sammeln, um dann auch eine bessere Aussage machen zu können. Und ja, das Immunsystem wird schon besser damit fertig, aber die Reaktionen sind andere als früher der Fall war. Ich will so ein Beispiel nennen. Also, es gibt verschiedene Labore, die verschiedene Untersuchungen machen. Und so zum Beispiel haben wir mal für einige Patienten bestimmt, ist eigentlich die Blutgerinnung. Also bilden sich im Blut halt vermehrt Gerinnungsrückstände, sogenannte Clots, Mikroclots, Mikrothromben. Es ist ja bekannt, dass das Spike-Protein zu Entzündungen in den Gefäßen führt und auch zu Mikrothromben führt. Und eigentlich sehe ich bei, ich würde sagen, mindestens 50% der Leute, dass da in der Gerinnung ein Problem besteht. Mhm. Und zwar habe ich angefangen, ich schaue mir so die Mikrozirkulation in den Händen an. Ich halte die dann so flach sozusagen auf Herzhöhe vor mich. Und dann mache ich das zusammen mit den Patienten. Und dann sage ich so, jetzt halten Sie mal die Hände auf Herzhöhe. Und nicht vorher noch schön ordentlich reiben, sondern das machen ja manche. Mhm. Halten Sie die Hände so auf Herzhöhe, dass es weder nach oben noch nach unten fließt. Dann machen Sie mal 3 Sekunden, halten Sie mal ganz fest die Faust. Dann öffnen Sie wieder. Und dann gucke ich mir an, wie das Blut sich wieder verteilt. Ne? Bei einigen bleibt das wirklich, also ich kann zugucken, das geht nicht wusch, dass das sofort wieder schön verteilt ist, sondern das bleibt wirklich hängen. Das ist dann da, wo der Knick ist, wo die Falte ist von dem Gelenk, ist das weggepresst. So wie man, wenn man eine Tasche mit einem schmalen Henkel trägt und dann wächst länger und dann so. Och. Und das aber jetzt im Kleinen quasi schon nach 3 Sekunden ungefähr. Und dann guckt man da länger hin und dann sieht man, dass das überrot wird. Und wenn die Fingerspitzen plötzlich überrot, dann wird es sprenkelig. Ja, so. Und dann habe ich angefangen, halt Gerinnungsparameter abzunehmen, die sogenannten Dedimere, die ja überall auch, wo ja viel drüber gesprochen wurde. Das sind aber Gerinnungsabbauprodukte. Können auch mal höher sein, wenn man Sport gemacht hat. Und gucke ich in die Richtung. Und was auch auffällig ist beim Blutabnehmen, dass das beim Aufziehen schon häufig nicht mehr so gut läuft.
Also, dass das Blut dickflüssiger ist?
Genau, das Blut ist dickflüssiger. Und in der Zeit, wo dann seit Frühjahr ich eben diesen Infekt hatte und ich dann wieder in der Praxis war und wieder meine bei der in der Untersuchung eben diesen Test mitgemacht habe, war ich dann total abgelenkt. Und ich dann auf meine Hände geguckt und dachte, okay, Houston, wir haben ein Problem. Deine Gerinnung hat sich verändert. Und dann haben wir angefangen, mal so zu testen und mikroskopisch zu testen und Dunkelfeldmikroskopie zu machen und mal zu gucken, ob es da Veränderungen gibt. Und das konnte man durchweg sehen. Dann habe ich mir ein sogenanntes Kapillarmikroskop gekauft. Eine ganz spannende Geschichte, weil du da auch schon auf eine ganz einfache Art und Weise diese Veränderung siehst. Ne? Und das untersuche ich jetzt regelmäßig. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich musste mir nicht so viel über die schlechte Mikrozirkulation Gedanken machen. Und ich meine, ich hatte Patienten, wo ich gedacht habe, ich erinnere mich an ein junges Mädchen, die im Rollstuhl kam, eine Leistungssportlerin, Trampolinspringerin, die nach der ersten Impfung, glaube ich, im Rollstuhl gelandet ist. Die konnte die Beine nicht mehr bewegen. Es wurde dann gesagt, dass das psychosomatisch sei, weil es da auch, ja, gibt es immer irgendwas im Leben, aber da gab es jetzt was und dann sagte man, das ist psychosomatisch. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das machen? Ich habe mir die Beine angeschaut, die waren bläulich, also wirklich die Haut war blass, bläulich. Wenn man da drauf drückte, dann war das weiß. Und sie hat wirklich, sie musste dann aus dem Rollstuhl zur Liege wirklich genau ihre Beine mit anheben. Sie konnte laufen, aber nur ganz, ganz reduziert. Und dann hat sie erzählt, dass eben sie beim Angiologen, also im Gefäßarzt war und dass die mit dem Doppler geguckt haben. Diese Doppler ist ja dann die Fließeigenschaften, werden dann untersucht. Mhm. Dann haben die natürlich die großen Gefäße angeguckt. Aber diese überall in der Peripherie, die kleinen Gefäße, da hat überhaupt keiner nachgeguckt. Die hat überhaupt keine periphere Durchblutung mehr richtig gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, was aus der geworden ist, weil ich glaube, wir haben sie dann natürlich damit überfordert, mit der Tatsache, dass ich das absolut in Frage gestellt habe, was bislang sozusagen gesagt wurde. Und ja, es ist auch schwierig, wenn man privatärztlich arbeitet. Das kann auch nicht jeder dann bezahlen. Wir machen da zwar auch, versuchen natürlich alles möglich zu machen, aber auch hier war es so, dass dann, ja, dass sie dann in eine Klinik ging und dann haben wir sie nicht mehr gesehen. Mhm. Das ist nur ein Beispiel, wo ich sage, wir müssen unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und Menschen angucken, anfassen, die Haut fühlen. Wie viele haben jetzt eiskalte Finger? Ja, ich kann auch sagen, liegt bei uns in der Familie, mein Vater hatte schon kalte Finger, natürlich irgendwie, das kenne ich von der Mutter oder so, dann sage ich, okay, wollen Sie es behalten oder wollen Sie es loswerden? Immer zu tun mit, wenn wir immer kalt sind, wenn die Haut blass ist, wenn die Durchblutung schlecht ist, wir sind so nicht auf die Welt gekommen. Ne? Und das ist das, was ich vermehrt sehe. Ich sehe vermehrt und zwar so schleichend fortschreitend diese schlechte Durchblutung.
Das müsste sich ja dann auch auswirken auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf Schlaganfälle, auf Herzinfarkte und so weiter. Ne?
Absolut. Absolut. Also es ist so, dass wir vor einiger Zeit war eine junge Patientin, ich glaube war Anfang Mitte 40, die dann plötzlich einen Herzinfarkt hatte. Und sie war relativ neu und so schnell kannst du manchmal gar nicht handeln. Ja, ich meine, wir sind zu jung für unsere Gefäße, so heißt es immer. Ne? Und wenn die Leute sagen, ich merke das nicht, dann sage ich ja, weil die Veränderung ist so minimal schleichend fortschreitend, dass wir schon sehr genau hingucken müssen. Mhm. Und unsere Aufgabe als Ärzte ist es, wirklich genau hinzugucken und diese Zeichen sehr frühzeitig zu erkennen.
Ja, das heißt nochmal die Frage an dich. Wo siehst du jetzt die Ursachen dafür, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand so verschlechtert hat, aber auch die Fließfähigkeit des Blutes?
Tatsächlich an immer noch vorhandenen Spike-Proteinen, die wir nicht frei im Blut sehen, sondern die wir es gibt ein Speziallabor, können wir sie auch messen. Also was ich kenne oder wie ich es mache, mag sein, dass es auch inzwischen andere gibt. Aber wo wir dann halt die Spikes auch wirklich messen können in den Immunzellen und den sogenannten Exosomen. Das sind so kleine Abschnürungen aus der Zelle, so wie so kleine Bläschen, muss man sich das vorstellen. Und und indirekt versuche ich es immer, weil es auch kostengünstiger ist, eben über die Antikörper festzustellen, wie hoch ist der Antikörperstatus. was sagen mir die Antikörper überhaupt, und die Physiologie von vorhandenen Spike-Proteinen bedeutet, dass wir eine erhöhte Entzündungssituation haben, dass wir Entzündung mitunter in den Gefäßen haben.
Wird durch die Spike-Proteine erzeugt?
Ja. Ja.
Okay. Die kommen wiederum von, woher kommen die?
Also, natürlich durch die Covid-Infektion, aber natürlich auch die Impfung, die mRNA, ist ja der Bauplan sozusagen, dass die körpereigenen Zellen Spikes produzieren sollen. Dann muss man so einem Bauplan auch sagen, in welchen Zellen es produziert werden soll und wann er damit wieder aufhören soll. Und ich denke, da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf, ob das überhaupt wieder aufhört. Ich habe durchaus Patienten, die seit einer Impfung, und ich habe eine Patientin, die hat, glaube ich, schon über zehn Blutwäschen gemacht. Dann geht die Spike-Class wieder runter und dann geht sie exorbitant wieder hoch.
Selbst nachdem sie 10 Blutwäschen gemacht hat?
Ja. Weil das immer noch weitergeht. Also die Produktion, die Spike-Produktion ist fortgesetzt. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wo überall passiert das und wodurch passiert das. Man kann ja jetzt ganz neutral betrachtet auch sagen, es haben sich im Grunde genommen auch so zwei Lager gebildet. Die einen, die sich haben impfen lassen, die anderen, die auch dagegen waren und sich nicht haben impfen lassen. Und jetzt ist es nicht so, dass man davon ausgehen könnte, dass wenn man jetzt nicht den Bauplan für die Spike-Produktion per Impfung bekommen hat, dass man deswegen kein Spike hätte im Körper. Sondern das ist das, was ich leider irgendwann feststellen musste, dass wir durchaus, auch wenn wir wiederkehrende Covid-Infektionen hatten, möglicherweise auch unterschwellig durchaus mit einem Spike-Protein ein Problem haben können. Und ja, ich habe eine Patientin, die eben eine einzige Impfung hatte und inzwischen schon 10-mal eine Blutwäsche gemacht hat und immer wieder, weil das eine von den Chargen war, die auch tatsächlich, man kann das ja nachschlagen, wie viele Komplikationen es damit gab, und mit ihrer Charge gab es viele Komplikationen und sie hat schon ihr ganzes Vermögen darin investiert, in dieses Spikes nun loszuwerden. Und das Problem ist, wenn das Immunsystem dann irgendwann auch so dysreguliert ist, dass du mit all dem, was uns zur Verfügung steht, so genau gucken musst, was bei diesem Patienten jetzt das ist, was es in die richtige Richtung wieder bringt und wie wir die Spikes dann wieder abbauen können. Das ist auch kostenintensiv, das immer wieder zu untersuchen und auch zu testen, weil die Immunsysteme sich jetzt einfach nicht mehr gleich verhalten, wie wir das vorher hatten, dass es wirklich ein Problem geworden ist. Ne?
Und das heißt, es ist also so, dass die, also obwohl diese Patientin jetzt 10 Blutwäschen hatte, was ja schon relativ extrem ist,
ja,
und natürlich auch sehr teuer,
ja,
produziert ihr Körper trotzdem weiterhin Spike-Proteine.
Genau. Mhm. Dann ist eben auch, was auch eine Quelle sein kann, ist, dass das Virus das Darm-Mikrobiom infiziert hat. Und zwar hat man herausgefunden, dass wir haben 4 verschiedene wichtige Leitkeime im Darm-Mikrobiom. Das sind unsere Milchsäurebakterien, Lactobacillen, die Bifidobakterien und dann 2, die sich von Ballaststoffen ernähren, also von, das ist einmal Akkermansia muciniphila, Mucosschleim, Fila lieben, die so die Darmschleimhaut reparieren, und Fäkalibakterium prosnicin. So, das sind die beiden, die Aufräumbakterien. Und die anderen, also alle 4 haben mit der Darmhirnachse und mit der Produktion von Nervenbotenstoffen zu tun. Das ist ja schon mal relativ ungewöhnlich, dass ein Virus so gezielt ausgerechnet diese Bakterien besonders bevorzugt. Infiziert und dann im Darmmikrobiom von diesen wichtigen Bakterien Spikes produziert werden. Carlo Bronia aus Italien hat das herausgefunden und dann haben wir natürlich dieses Wissen mit aufgegriffen und danach geschaut, können wir das bestätigen in der Praxis? Und ja, es ist so, eine Patientin von mir, die ich auch schon lange betreue, die sehr gesundheitsbewusst ist und die hatte Covid und erholte sich gar nicht richtig. Sie ist ungeimpft und hat sie erholte sich von dem Infekt, aber sie hatte dauerhaft Darmstörungen. Probiotika funktionierten nicht. Im Gegenteil, sie hat sie nicht vertragen. Mit dem Wissen jetzt kann man sich das auch gut vorstellen. Wenn ich dann noch die Bakterien, die vornehmlich gerne infiziert werden, zuführe, habe ich manchmal einen gegenteiligen Effekt. Mhm. Und sie hat dann, also womit wir sie da herausholen konnten, waren mit bestimmten Aromaölen sehr, sehr, sehr hoch konzentriert. Das hat eine deutliche Besserung gebracht. Die Alternative, die wir vorher versucht haben, war tatsächlich ein Antibiotikum zu geben und das Darmmikrobiom einmal platt zu machen. Das ist natürlich in meiner ganzheitlichen Praxis eine ganz neue Erfahrung, ja, dass ich wirklich das Darmmikrobiom einmal platt mache und dann wieder neu aufforste und dann eine krasse Verbesserung habe. Das haben wir also mit einigen Patienten machen müssen und dann muss man, das ist jetzt Teil der Forschung, ich bin ja in sehr engen Austausch mit dem Joachim Gerlach, der in dem Bereich forscht, eben nach ganz spezifischen Aromaölkonzentrationen, Zusammensetzungen, die das quasi auch können.
Weil also wir können die was genau können?
Die das Virus, das Darmmikrobiom so sanieren können, dass das Virus halt abgetötet wird.
Das heißt, ist das so, dass das Virus sich in den Darmbakterien festhält sozusagen?
Ja, ganz genau.
Ah, das ist ja auch interessant.
Genau, und das ist ein Punkt, warum dann Probiotika nicht funktionieren, warum die Leute dann sich wundern, warum sie auch Darmstörungen haben, Mikronährstoffe nicht so aufgenommen werden. Wir können dann natürlich immer an der Stuhlkonsistenz vieles sehen. Die Leute sind aber so, dass sie sich nicht unbedingt immer alle unterhalten, wie denn eigentlich normaler Stuhlgang ist oder sich sogar freuen, wenn sie 5-mal am Tag auf die Toilette gehen und sagen, jo, das geht funktioniert richtig gut bei mir. Und dann sagen, 5-mal ist vielleicht ein bisschen viel. Oder dann sagen, jo, ich muss nicht so oft, einmal die Woche. So, okay.
Also ich denke, dass regelmäßiger, häufiger Stuhlgang sehr positiv ist.
Geformt, also man muss sich ja darüber unterhalten auch dann, ne? Also geformter Stuhl und wie abgeknipst, dass man nicht viel Toilettenpapier braucht. Das war ja dann auch in der Pandemie immer sehr spannend, dass sie alle so viel Toilettenpapier gekauft haben. Und dann soll der natürlich nicht schwimmen, der soll nicht fluffig sein, der soll keine Bremsstreifen hinterlassen, dann ist zu viel Fett drin, wenn es fluffig ist, zu viel Gase drin und so weiter. Und dass man auch nicht so. Das Wort imperativer Stuhldrang ist ja auch sehr interessant. Also wirklich von jetzt auf gleich aufs Klo muss. Dann hat man auch mit dem Histamin ein Problem, der Darm reagiert über und so weiter. Also wirklich einen normalen Stuhl. Und bis man, wenn der Darm halt angegriffen ist, das weißt du aus deiner Erfahrung auch, das dauert lange, bis die Leute wirklich Schmerzen bekommen. Ja, sie nehmen halt über einen ganzen Zeitraum, nehmen sie erstmal so diese Darmstörung hin und wird sich schon, ja, dann geht man öfter zur Toilette und dann macht man sich da nicht so viel Gedanken drüber. Da muss man aber schon anfangen. Ja. Und irgendwann fangen dann natürlich die Nahrungsmittelunverträglichkeiten an. Die Nahrung wird immer schwerer verdaulich. Dann kommen die Nährstoffdefizite dazu. Und das ist das, was wir einfach viel, viel, viel mehr sehen. Ja, und bislang haben halt die normalen Maßnahmen funktioniert. Was gibt man? Glutamin, das nährt die Darmzellen, um die Darmschleimhautbarriere wieder zu reparieren. Wir kennen die Substanzen, die bindend wirken, wie die Zeolite. Und dann ja andere Maßnahmen finden muss, um den Darm wieder zu sanieren.
Was ist denn die Perspektive, beziehungsweise was kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern raten, wenn sie sich angesprochen fühlen, also wenn sie auch das Gefühl haben, ihr Gesundheitszustand hat sich verschlechtert oder sie haben immer wiederkehrende Infekte und kriegen das nicht richtig in den Griff, was können sie tun? Also sie können natürlich jetzt nicht alle zu dir kommen, aber was können sie tun? Was könnte eine Lösung sein?
Also alles, was wir natürlich, wenn wir uns gesund ernähren wollen oder gesund leben wollen, dann wissen wir verschiedene Maßnahmen, die gehören erstmal als Basis dazu. Also brauche ich nicht viel, das nur der Vollständigkeit halber, natürlich regelmäßiger Schlaf, vernünftige Ernährung und Ernährung wirklich überlegen, ist das wirklich gesund, also sich das damit genauer beschäftigen und eben viel zu trinken, gutes Wasser zu trinken und so weiter und natürlich auch Defizite auszugleichen. So. Wenn das alles noch nicht reicht, dann macht es Sinn, sich halt die Immunabwehrlage mal genauer anzugucken. Das, was wir sehr häufig machen in der Praxis, ist, dass wir uns anschauen, wie sehen denn eigentlich die sogenannten T-Helferzellen aus? Es gibt Labore, die bestimmen diese Balance der T-Helferzellen. Und was wir sehr, sehr häufig sehen, dass die T-Helferzellen 1, die für die Immunabwehr von Viren intrazellulär zuständig sind, ganz weit runter reguliert sind und die T-Helferzellen 2 hoch reguliert sind. Und die sind dann eher so, dass sie für Entzündungen sorgen, für Histaminausschüttung. Und dann testen wir natürliche Substanzen. Ich komme auch gleich noch darauf, wie man ohne Blutuntersuchung was machen kann. Aber das ist das, wie wir normal vorgehen, dass wir diese Balance testen. Und dann testen wir ganz spezifisch, welche natürlichen Substanzen haben einen optimierenden Einfluss auf das Immunsystem. Also auf diesen Teil des Immunsystems. Wir haben natürlich auch noch die Killerzellen. Aber gerade bei diesen T-Helferzellen, dass diese Balance gehalten wird. Und das, was früher zum Beispiel gut war, wie Kolostrum, ist jetzt zu stark modulierend. Also wenn das Immunsystem dann, wenn die T-Helferzellen schon in der verkehrten Balance sind, also wirklich überlegen, wenn ich Kolostrum nehme und ich habe keine Verbesserung, dann nicht einfach durchziehen, sondern es kann sein, dass das was ist, was das Immunsystem zu stark provoziert. Was wir gesehen haben, was durchweg eigentlich einen guten Effekt hatte, war das Kurkuma. Also Kurkuma-Präparate habe ich unterschiedlich ausgetestet. Ich habe natürlich meine Favorites, wo ich dann das so mache, dass ich dann eine Kapsel davon mit dem Labor, mit dem Blut zum Labor schicke und die mir das dann genau für dieses Präparat austesten. Manchmal bringen die Patienten mir auch Präparate mit. Also Kurkuma, muss ich sagen, gehört mit zu den Substanzen, die immer recht gut funktionieren. Dann haben wir in der Vergangenheit auch viel den sogenannten Huaya-Pilz eingesetzt. Der Huaya-Pilz ist eigentlich in Japan sehr bekannt, war bislang nicht so einfach, den in Deutschland zu bekommen. Inzwischen ist das auch schon besser. Der hat auch einen guten Einfluss auch zusätzlich auf die Killerzellen, die ja mit den Helferzellen auch reden und zusammenarbeiten. Und dann gibt es noch weitere Präparate. Also alles, was so an immunmodulierenden Substanzen verfügbar ist, wenn man das einnimmt, wie zum Beispiel auch noch Weihrauch, Boswellia oder Artemisia oder verschiedene Präparate wie Vitalpilze. Und man merkt, dass das kein, also dass es einem trotzdem nicht besser geht, dass man auch auf die Idee kommt, dass es an den bislang so guten Präparaten liegen kann, weil das Immunsystem einfach mal anders drauf reagiert. Und wenn du mich jetzt fragst, was genau können die Leute machen, dann muss ich sagen, die Forschung ist noch nicht so weit, dass es da das Ei des Kolumbus gefunden wurde. Und das, wir haben jetzt Herbst 25, das wird, also die Entwicklung ist da rasant. Ich habe auch in meinem Repertoire natürlich Produkte gefunden, wo ich sehe, das funktioniert auch gut für die Immunmodulation. Ich darf darüber nicht reden, dann würde ich wieder machen. Und dann denke ich wieder, ich will ja nur irgendwas verkaufen. Aber es sind halt auch dann, wenn es nicht diese typisch immunmodulierenden Substanzen sind, auf jeden Fall Substanzen, die für die Fließeigenschaften sorgen und die Sauerstoffversorgung verbessern. Also zum Beispiel Resveratrol mit einem hohen Transresveratrolanteil ist ja mal bekannt aus dem Rotwein. PD, sodass wir auf jeden Fall für eine gute Durchblutung sorgen. Oder Natokinase, wir sind uns nicht so ganz sicher, wenn wir Spikes provozieren und ob die Natokinase die klein bricht, aber sie kommt zumindest nicht an die Spikes im Gewebe. Also können wir ohne, dass wir freie Spikes haben, natürlich die Fließeigenschaften auch mit Natokinase verbessern. Besser vielleicht sogar mit Lumbrokinase. Die wird allerdings aus Regenwürmern gewonnen. Das ist auch nicht jedermanns Sache.
Okay.
solche und sowieso Omega-3-Fettsäuren, damit die Membranfluidität, der Stoffaustausch verbessert wird. Coenzym Q10, unabdingbar wichtig. Coenzym Q10 hat auch eine Verbesserung der Fließeigenschaften. Und was machen wir noch? Wir bringen natürlich in den mitochondrialen Energiegewinnung der Zelle mit Q10 bringen wir natürlich Energie in die Zelle. Ja? Das sind alles Substanzen, die die wir dann gerne rundherum einsetzen. Ich bin nicht so ein großer Freund von Substanzen, von denen ich dann nicht genau weiß, zu welchem Zeitpunkt die Spikes aufbrechen. Ne? Wir müssen wirklich darauf achten, nicht immer die Spikes aufzuspalten, was dem N-Acetylcystein nachgesagt wird. Also deswegen auch peu à peu vorzugehen.
Ja.
Weil das, was wir auch sehen, ist, dass die Zellen überaltert sind und nicht in den freiwilligen Zelltod gehen und sich erneuern. Das nennen wir ja Apoptose. Die Apoptose ist der freiwillige, okay, sagt die Zelle, ich bin überaltert, ich gehe weg. Und überaltert bedeutet senil. Senil hat nichts mit Demenz zu tun, sondern ist halt gebrechlich. Mhm. Diese seneszenten Zellen, diese überalterten Zellen, können natürlich im ungünstigsten Fall dann auch zu Krebszellen werden. Mhm. Natürlich einen Anstieg der Krebsrate natürlich genauso sehen. Und jetzt ist es wichtig, wenn wir seneszente Zellen haben, die durch Spikes seneszent geworden sind, aber gesagt haben, nö, also reicht ja noch, außerdem würden dann zu viele absterben, mache ich jetzt nicht, dann ist das Problem, dass die Zellen, die drumherum liegen, wie der faule Apfel im Apfel, also im Brot, im Obstkorb, die halt mit infiziert. Die haben nicht unbedingt Spikes da drin, sind aber auch schon, fangen auch seneszent zu werden an.
Ja, interessant.
Die Feinheit in der Behandlung, dass wir, nennen das xenomorphisch arbeiten. Das heißt, wir müssen die Zellen, die überaltert sind, keine Spikes enthalten, erst wieder revitalisieren, bevor wir dann hingehen und eine krasse Behandlung machen, dass überalterte Zellen eben in den Zelltod gehen und Spikes freisetzen und diese Spike womöglich sogar aufgespalten werden. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir sogar in den Stammzellen, also wir durch die Spike-Belastung eine Reduktion unserer Stammzellen haben. Das sind die unspezifischen Vorläuferzellen, die für alle Reparaturmechanismen im Körper wichtig sind. Und die müssen wir so gut wie möglich erhalten, damit wir dann zum Ende hin des Lebens immer noch genug Kapazität haben, auch einfach immer wieder zu regenerieren. Und das ist, glaube ich, genau diese Feinheit und diese Kunst, die im Moment, wo ich dann wirklich sauer werde, wenn ich dann so Produkte sehe, wo sie sagen, Spike Detox wirkt super nicht. Ja, was machen die denn genau? Wie funktioniert das denn? Ich kann doch auch nicht hingehen, das weiß, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, wenn ich diese unfassbar vielen Menschen, die zu Hause im Bett liegen und nicht mal mehr, wo die Mutter, wie ich neulich gesehen habe, nur über das Babyfon mit dem Sohn kommunizieren kann, weil wenn die Tür schon aufgeht und ein bisschen Licht reinfällt, das schon zu viel Reiz ist. Den kann ich doch nicht ein Spike-Detox-Mittel einfach mal ebenso verabreichen. Dann mache ich den gar aus, im Grunde genommen. Die musst du ja mit Samthandschuhen anfassen. Das ist ein Riesenproblem. Mhm. Dass diese Menschen, denen wird ja keiner gerecht. Ja. Du musst ja so, so hoch individuell vorgehen mit kleinen Schrittchen. So. Deswegen bin ich so sauer darüber, wenn ich dann sehe, da preist irgendjemand was an. Und die Leute kaufen das und glauben dann, jetzt bin ich spikefrei. Ja? Mhm. Zeigt mir Zahlen. Mhm. Ich weiß von Produkten, wenn ich da die Untersuchungen sehe und den Verlauf sehe und ich teste es aus und so weiter, dann wende ich das an. Aber nicht einfach, weil einer draufschreibt, es sei dagegen gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Mensch, also man sieht, du bist sehr, sehr tief in diesem Thema drin und auch leidenschaftliche Ärztin einfach.
Also ich hatte keine Lust mehr auf das Thema, wirklich nicht. Ich kann es nicht mehr hören, das kommt mir wirklich zu den Ohren raus. Ne? Aber
aber es ist ja nun mal das, womit du dich halt, womit du eben konfrontiert wirst. Ne? Oder ja auch sehr, sehr viele Menschen anscheinend. Ne? So, Liebe Ursula, vielen Dank, dass du dieses sehr umfangreiche und detailgenaue Wissen mit uns geteilt hast. Ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Erfolg damit, dass du eben und einfach, dass du wirklich weiterhin sehr, sehr vielen Menschen helfen kannst und dass du auch eben mit den Forschungen, die du machst oder begleitest, da auch neue und noch funktionierendere Wege entdeckst.
Ja, das
dass eben man auch wirklich der breiten Masse auch helfen kann.
Ja.
Ja, okay. Danke dir.
Ja, ich würde allen Zuschauern wirklich immer dran zu bleiben, weil wir wirklich auch schon tolle Dinge erlebt haben, also wirklich unfassbar tolle Veränderungen. Und es soll auch motivierend sein. Nur mir ist es so wichtig, es gibt nicht die Wunderpille und ihr müsst alle wirklich hoch individuell hingucken und seid einfach aufmerksam, guckt genau hin, tut was und fangt damit an. Und nehmt nicht einfach nur irgendwelche, ne, mal vorüber, ich habe mal eine Kur gemacht und dann ist gut. Ne?
Ja.
Auch schöne Darmkuren. Ne? Also der Darm ist das A und O, ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt, da sitzt es halt. Also ja.
Absolut. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen, denn ihr unterstützt damit meine kostenlose Aufklärungsarbeit. Und ja, alles, alles Liebe und bis bald. Danke, Ursula.
Tschüss.
Tschüss.